wieder miteinander im ganzen Studiengang jetzt. Ich werde die Schiffer rausschicken. Es sind jetzt etwa 65 Leute so im Raum. Also der Raum ist ziemlich groß. Es ist unbedingt nötig, dass wir uns alle ein bisschen strukturiert verhalten und dass wir erstens laut reden, dass wir uns verstehen. Gerade auch was hat das Mikrofon glücklicherweise. Aber wir alle reden. Also dass wir laut und deutlich reden. Und dass, wenn wir nicht reden, oder, dass wir dann möglichst ruhig sind, dass die anderen nicht verstehen. Da müssen wir drauf achten. Es gibt dann auch eine Pause am halb fünf über halb, da können wir schnädern miteinander, oder? Aber während der Unterrichtszeit hier innen müssen wir im Moment uns ein bisschen strukturiert verhalten. Freut mich ganz besonders, dass Frau Dallas zu uns gekommen ist. Sie ist eine berühmte Familientherapeutin. Sie weiss viel über Familie, über Familienstrukturen. Sie geht um mit Familie, Interventionen. Das ist nicht so das Thema heute, aber eben, wie kann es so Spannungen kommen, welche Spannungsfelder bestehen in den verschiedenen Familienformen. Das haben wir ja jetzt bearbeitet. Und darum sind auch die spannenden Themen da, wo wir jetzt zusammen mit der Frau Dawatz können anschauen, besprechen, diskutieren und hoffen auch Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, die sie da gestellt haben. Frau Dawatz tut sich geschwind noch selber vorstellen und gibt uns noch eine kleine Einführung so über Familienformen, Familienstrukturen und dann gehen wir ein auf ihre Thesen und auf ihre Fragen, sodass wir hier können. Dann möchte ich Ihnen das Wort übergeben.
Danke vielmals. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen Nachmittag. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, zu Ihnen zu kommen. Denn das Thema Familie und Familiensystem begleitet mich jetzt schon über 35 Jahre. Ich bin selber Psychiaterin und Familientherapeutin, habe die Ausbildung in Amerika gemacht, bin Murray Bowen, der ist unterdessen gestorben, ist er einer der Grossväter der Familientherapie. Ich bin 1980 im Kanton Aargau gekommen und praktiziere seitdem Sozialpsychiatrie und eben Familientherapie. Ich bin selber verheiratet, habe eine über 40-jährige Ehe, habe drei erwachsene Kinder und bin schon zweimal Großmutter. Also ich kann jetzt auch von dieser Etage her die Familie wieder erleben und es ist nochmal etwas anderes. Jetzt aber zum heutigen Thema. Ich mache nur ganz kurz ein paar einleitende Statements. Früher ist die Familie von der Religion geschützt worden. Man hat in der Kirche geheiratet, man macht zum Teil auch heute noch, dass man das Versprechen abgibt, dass man zusammenbleibt. Also die Religion hat quasi die Institution Familie geschützt. Das hat seine Vorteile, denn der Mensch ist nicht wie die Bären. Also eine Bärin kann ein Kind alleine aufziehen. Wir Menschen können das nicht. Wir brauchen immer eine zusätzliche Person, nach Möglichkeit eigentlich ein grösseres Familiensystem. Und es gibt ja das afrikanische Sprichwort, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das haben wir heute längstens nicht mehr. Aber wie gesagt, es braucht mehrere Leute, um ein Kind gesund aufzuziehen. Denn wenn nur eine Person das Kind aufzieht, ist sie ziemlich schnell mal überfordert. Jetzt, wenn Eltern zusammenbleiben in einem Familiensystem und Kinder und sich aber nicht vertragen, dann baut sich in dieser heiligen Familie ein Spannungsfeld auf und das ist schädlich für das Kind. Und da gibt es Forschungen von Guy Bodema von Freiburg, unterdessen ist er in Zürich. Und er sagt, die harmonische Familie, wo alles gut läuft, ist natürlich das Beste, das Idealbild. Aber wenn Eltern zusammenbleiben, wenn sie eigentlich keine gute Beziehung haben, das ist das Schlimmste. Und die Eltern sagen dann immer, wir bleiben zusammen fürs Kind. Und ich muss dann den Eltern sagen, das ist schrecklich. Dann muss das Kind die ganze Last von dem Zusammenbleiben tragen. Und von dort her habe ich ganz klar die Haltung, man soll gescheiter scheiden oder auseinandergehen, wenn die Partnerbeziehung nicht funktioniert. Und dort gibt es natürlich dann verschiedene Arten und Weisen, vom Auseinandergehen. Und die können auch sehr dramatisch sein oder die können ruhig verlaufen. Und diesen Prozess begleitet man dann oft als Familientherapeutin. Von der therapeutischen Seite her ist das Begleiten von einer Familie beim Auseinandergehen und das Begleiten beim Zusammenbleiben ist das Gleiche. Also es ist immer eine Prozessbegleitung. Also wir Familientherapeuten haben nicht den Auftrag, also wir nicht religiöse Familientherapeuten, haben nicht den Auftrag, eine Familie zusammenzuhalten. Das ist nicht unser Recht. Wir müssen einfach den Prozess begleiten, sodass möglichst niemand Schaden nimmt. Und vor allen Dingen natürlich Kinder. Heutzutage hält man sich nicht mehr an, an das religiöse oder an juristische Versprechen. Und es wird ja dann kommen bei den verschiedenen Thesen, warum gibt es immer mehr Scheidungen, das werde ich dann dort beantworten. Von den Familienformen her gibt es Vater-, Mutter-, Kinderformen. Es gibt natürlich dann nur Mutter, Kinder und vielleicht Grossfamilie. Da kommt oft Grossmutter und der Grossvater rein. Es gibt andere Mutter, Kinder, Vater, Kinder und das erweiterte Familiensystem. Es gibt heutzutage auch lesbische Familien, also zwei lesbische Frauen, die miteinander Kinder aufziehen. Das habe ich auch schon begleitet. Es gibt jetzt, glaube ich, auch schon homosexuelle Männer, die Kinder aufziehen, also dort her. Und es gibt dann natürlich Patchwork-Familien. Also in dem Sinne gibt es ganz viele verschiedene Familienformen. Wichtig ist, dass man die Familienform erkennt und dass man trotz der überlappenden Generationen oder überlappenden Regeln oder ja, System immer klar die gewissen Systeme auseinanderhalten. Also wenn zum Beispiel Großeltern, Tochter und Kind, also Enkelkind zusammen sind, dann hat das Kind ständig eine Großmutter und eine Mutter. Und die Mutter kann wechseln zwischen Kind sein und zwischen Mutter sein. Und das gibt es durcheinander. Also wichtig ist, dass man die Formen sauber trennt und nicht immer so überschnitten miteinander laufen lassen. Denn das sind dann die meisten Ursachen von Problemen, von Störungen, von Konflikten, endlose Konflikte. Vielleicht noch etwas Letztes zu den Familienstrukturen. Ich bin ja eben Familientherapeutin, ich nehme immer ein 3-Generationen-Genogramm auf, also Familiendiagramm auf. Manchmal auch 4 Generationen und da sehe ich, je länger ich mein Beruf bin, wie Probleme über Generationen hinweg weitergegeben werden. Und das nenne ich dann die sogenannte soziale Vererbung. Und Vererbung von Kulturgütern, aber auch Vererbung von Problemen. Und im Augenblick, wo man eingreift, probiert man natürlich die negative, die pathologische soziale Vererbung, die eigentlich immer aus nicht gelösten Problemen besteht, die probiert man aufzulösen, sodass es dann nicht weitergeht. Je mehr Erfahrung das man hat, je mehr man gesehen hat, umso schneller kann man die Muster sehen und dann auch besser verstehen, was da läuft. Am Anfang, als ich gelernt habe, Familientherapeutin zu werden in Amerika, habe ich mir gedacht, so viele Daten und ich weiß nicht, was damit machen. Also ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen, aber ich denke, jetzt sehe ich langsam die Muster immer besser. Das wären ein paar einführende Worte und ich würde jetzt eigentlich gerne gerade zu den Thesen übergehen und dann durch die Theorie und meine Erfahrung anhängen.
Ich tue ein bisschen auswählen, Thesen und die zur Diskussion stellen. Und am Anfang, ich würde am Anfang eigentlich die Erfolgsrezept, das hier steht mit dieser These, der Schlüssel zum Erfolg in der Bewältigung familiärer Probleme, ist die unentwegte Suche nach neuen Lösungen. Welche Gruppe hat das zur Diskussion gestellt? Können Sie vielleicht etwas dazu sagen, wie Sie auf die These gekommen sind? Was ist Drehpferde?
Okay, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Also wir Therapeuten sind ja Prozessbegleiter. Ich arbeite viel mit juristischen Institutionen zusammen und dort finde ich dann ein ganz anderes Denken. Dort gibt es richtig und falsch oder Recht und Unrecht. Und eigentlich geht es im Leben immer um einen Prozess und den Prozess muss man immer wieder in Gang bringen. Und Sie haben den Prozess aufgegriffen und sagen, die unentwegte Suche nach Lösungen. Ich denke, das stimmt, solange die beiden Ehepartner parat oder Partner, Eltern, parat sind, Lösungen zu suchen. Solange sie lösungsorientiert sind, schlafen sie nicht ein, verhärten sich nicht und haben sie eine Chance, weiterzukommen. Jetzt, wenn jeder eine andere Lösung hat, also der Mann einen anderen Lösungsansatz hat als die Frau einander als der Mann, dann kann es passieren, dass sie ihre Lösungsansätze einander aufschwätzen wollen. Und dann gibt es auch den Krieg. Also dann läuft es auch nicht. Und das sieht man noch viel. Und Männer und Frauen sind unterschiedlich. Es gibt ja heutzutage ganz viele Bücher da, warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht über Gefühle reden. Oder Frauen sind anders wie Männer auch, oder so etwas Ähnliches. Auf Englisch heißt Men are from Mars, Women from Venus. Also da gibt es Unterschiede. Und man muss immer daran denken, dass die Unterschiedlichkeiten von Mann und Frau in Betracht gezogen werden müssen. Und dann kommt natürlich immer noch die eigene Erziehung dazu. Also der Lösungsansatz ist immer gut. Jetzt gehe ich auf die Frage ein, ist das gut? Wie viel Individualität ist in einer Familie möglich? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man in andere Kulturen geht, wie Japan, Afrika vielleicht, auch Juden, dann ist Familie immer zuerst. Und das Individuum muss sich der Familie unterordnen. Und im Individuum ist nur so viel Individualität erlaubt, wie es der Familie nicht schadet. In unseren Breitengrad setzen wir sehr viel, und im Christentum setzen wir eigentlich sehr viel auf die Individualisierung. Und von dort her tun wir das in der Förderung. Jetzt eine Individualisierung, die sich abhängt vom Familiensystem, die hat wirklich keine Wurzeln mehr und keine Nahrung mehr. Und in der Familientheorie von Bowen redet man dann von Differenzierung, das heisst, das Individuum muss sich von der Familie differenzieren, das heisst aber nicht abschneiden und ich will nichts mehr mit der Familie zu tun haben, sondern es muss sich mit der Familie auseinandersetzen. Und das sind die schmerzlichsten Prozesse, also an sich macht man das durch in der Pubertät, aber bei den meisten ist die Pubertät nicht abgeschlossen und das geht irgendwie noch weiter. Und ich habe natürlich viele erwachsene Leute, und noch Angst haben vor ihren Eltern, die sich nicht in dem Maß individualisiert haben, die sich noch tyrannisieren lassen von ihren Eltern. Und das wirkt sich dann wieder auf ihre Kinder aus. Also es ist eine ständige Wechselwirkung zwischen Individualität und Kollektiv, Anpassung als Kollektiv und Eigenverwirklichung. Und ich denke, das ist lebenslänglich eine Gratwanderung, aber es ist wichtig, dass man dieser Gratwanderung und dieser persönlichen Verwirklichung Platz gibt. Wenn der Mensch sich nur anpasst und sein Wesen gar nicht gut passt zu dieser Familie, dann wird er krank. Und von denen haben wir sehr viele in der Psychiatrie. Das sind alles Individuen, die sich nicht getraut haben, den eigenen Weg zu gehen, die aber eigentlich hätten müssen. Und die therapeutische Arbeit besteht dann darin, dass man sie begleitet, dass man ihnen den Rücken stärkt, ohne dass man die Familie einfach abschneidet. Also es geht dann um eine Auseinandersetzung mit der Familie. Wäre das soweit beantwortet, die Frage? Oder sind gerade noch Fragen dazu? Ja?
Ganz kurz,
ist
das nicht auch umgekehrt, wenn man zu individualistisch wird, dass man auch krankhaft kann werden, wenn man zu sehr von der Familie ablässt, das kann ja auch ein Wirken.
Ja, das stimmt schon. Also die, die sich von der Familie dann ganz abschneiden und sogenannt nur den individuellen Weg gehen wollen, die suchen dann meistens neue Kollektive. Das können Wege, Kommunen, das kann der Arbeitsplatz sein, das kann eine religiöse Wege sein, etc. etc. und werden dann dort abhängig. Und von dort haben sie absolut recht. Wenn man sich abschneidet von seiner Familie, leidet man auch. Und wenn man dann wieder Kontakt aufnimmt mit seiner Familie, merkt man auf einmal, wie viel Energie das gibt. Also wie man ein Zugehörigkeitsgefühl hat. Und das Zugehörigkeitsgefühl von einer Familie, zu einer Familie, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Stimmt, man nimmt auch Schaden. Ich sehe wahrscheinlich mehr von der anderen Seite, aber ja, weil die zu mir kommen. Aber Sie haben schon recht, das ist ein guter Punkt. Und bei dieser Art von Arbeit, die ich mache, tue ich die Leute auch immer anleiten, dass sie wieder Kontakt aufnehmen. Aber das ist oft ein grosser Widerstand. Sie haben dermaßen Angst, wieder in die Abhängigkeit zu geraten wie ein Kind, dass sie sich dagegen sträuben. Und manchmal braucht es Jahre, bis ich sie dazu bringe. Aber wenn sie es machen, machen sie riesen Schritte. Ja? Zusammenzuheben.
Sie hat auch ein Recht dazu. Aber wenn das Individuum kommt, dann habe ich jetzt so verstanden, dass sie das wieder kaufen. Also, komme ich dann gar nicht ganz nach.
Also, wenn eine Person von einer Paarbeziehung mit Kindern zu mir kommt und das Individuum, sei es Mann oder Frau, will Familie zusammenheben, dann helfe ich dem natürlich. Gibt Strategien an, wie das Individuum das könnte machen, damit das geht. Und zeige mal auf, was nicht darf machen, dass es, weil es dann nicht geht. Aber der Impuls kommt vom Partner und nicht von mir. Das ist eben nicht ganz so einfach. Also Scheidung kann man gar nicht so einfach machen. Und Scheidung ist auch ein riesen Problem. Und man sieht, also ich begleite auch Scheidungen. Und ich weiss nämlich noch nicht, was durchgeht, wenn ein Pärchen zu mir kommt. Und ich begleite sie sicher, solange ich das Gefühl habe, die wollen wirklich zusammenbleiben. Aber manchmal ist es nur ein Pseudo zusammenbleiben. Ich begleite sie, solange beide das wollen. Wenn einer das will, dann helfe ich dem, wie er das machen kann. Aber wenn einer das überhaupt nicht will und immer dagegen schafft, dann muss ich auch die Augen offen haben und das realisieren und das angehen. Also dann muss ich auch diesen Prozess begleiten. Also von dort her darf ich nicht ein Vorurteil haben, was besser ist. Und wenn man christliche Ehetherapie macht, hat man eher das Gefühl, man muss zusammenheben. Und wir haben das gelernt, wir müssen neutral sein als Familientherapeuten, wir müssen beide Prozesse können begleiten. Und die beiden Partner dürfen sich nicht schlecht oder verurteilt fühlen von mir, wenn es schlussendlich in eine Scheidung rausläuft. Habe ich so ein bisschen beantwortet? Okay, da ist noch eine Frage. Stimmt. Sie meinen, also ich höre eine Frage hinten dran.
Ist das nicht Ihre Schuld, dass es jetzt wieder irgendwann
nein,
nein. Aber
schlussendlich unterstützen Sie sie ja auch. Und, ja. Ja, also. Ja. Da höre ich hinten dran, dass Sie sagen, den Kindern schadet, wenn die Eltern scheiden. Und sicher sind Kinder immer erschreckt, wenn die Eltern scheiden und sie bekommen Angst. Aber wie gesagt, es gibt Untersuchungen, wo Eltern zusammengeblieben sind, schlechte Beziehungen haben und die Kinder haben Schaden genommen. Und das ist heute auch bewiesen, so nennt es am meisten Schaden. Und auch wenn ein Kind erschreckt oder mehrere Kinder erschrecken, wenn die Eltern sich trennen wollen, ich das begleiten. Ich tue den Eltern natürlich auch beibringen, wie sie es den Kindern sagen müssen, sodass es verträglicher ist. Nicht einfach so schnell davor haben und jetzt ist der Vater nicht mehr da. Oder Geschichten erzählen, er ist jetzt gerade in der Ferien und kommt dann wieder und kommt nie mehr. Also nicht so Betrugsgeschichten. Ehrliche Konfrontation. Also das wäre dann der ganze Scheidungsprozess. Also ich habe den Kindern gegenüber gar kein schlechtes Gewissen, denn ich weiss ja, dass ganz schlecht rauskommen kann, wenn die Eltern zusammenbleiben. Denn dann sind die Kinder ständig im Spannungsfeld und innerhalb von dem Spannungsfeld finden sie überhaupt keine eigene Identität. Und ich hatte zum Beispiel eine Familie, da haben die Eltern sich auch gestritten oder haben Spannungen gehabt. Und die Tochter von dieser Familie, die hat einmal im Vater recht gegeben und einmal die Mutter und hat so ein Buch geführt. Und mit 29 ist sie schizophren geworden. Also es ist nicht gut, wenn man in einer Familie bleibt, wo man ständig dieser Spannung ausgesetzt ist. Und man redet damit von Hochspannungsstörungen. Also die Familienspannung ist schlimmer als jegliche elektrische Spannung. Und auch in den Untersuchungen von der Familienstressstudie von Perry und Bodemann, die sagen, die haben so Familien gemonitort, also über 14 Tage begleitet mit einer Uhr, wo sie immer haben müssen sagen, wenn sie Stress hatten. Und 80% von der Stresssituation war in der Familie gewesen. Nicht in der Schule, nicht am Arbeitsplatz, immer in der Familie. Denn das ist einem am wichtigsten. Dort ist man am nächsten, dort ist man am verletzlichsten. Dort nimmt man auch alles auf. Habe ich so beantwortet? Okay, wenn wir weitergehen, das können wir bis zum Ende.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Basis bleiben. Wir sind hier jetzt bei Matchwork-Familie, das möchte ich Ihnen vielleicht ein bisschen später anschauen. Aber wir haben über Werte schon geredet, oder? Mhm. Werte und Normen und gesellschaftliche Wertverschiebungen beeinflussen die Familie. Vielleicht können wir auf das eingehen. Welche Gruppe hat die These gestellt? Werte und Normen haben welche Gruppe hat diese These aufgestellt?
Wert und Norm haben sich verändert.
Können Sie das noch kurz ein bisschen erklären? Ja, bitte schon. Und dann auch Wertvorstellungen zwischen Mann und Frau sind verschieden. Hat das etwas mit Emanzipation zu tun, vielleicht? Was da dahinter steckt? Wissen Sie nicht genau?
Okay, gehen wir darauf ein?
Ja.
Also die Wertvorstellungen haben sich geändert. Also früher war die traditionelle Rolle, der Mann war der Brotverdiener, Geldverdiener. Und die Frau hat für Kinder geschaut. In der Bauernfamilie haben sie immer schon Bedi geschafft und die Großmutter hat für Kinder geschaut. Also das war immer eigentlich ein Mehrgenerationen-Familiensystem. Heutzutage sieht die Frau, also viele Frauen gehen heute in Doppelrollen. Sie wollen zwar Kinder, aber sie wollen auch einen Beruf. Und dann kommt eben zuerst der Beruf. Und dann kommen erst die Kinder. Also heutzutage wollen sich die Frauen schon viel mehr auch im Beruf selbst verwirklichen. Und von dort her hat dann die Frau verschiedene Rollen. Heutzutage erwartet auch die Frau viel mehr Familienleistung vom Mann. Das heisst, er muss helfen, das Kind wickeln, kochen, putzen und so weiter. Also in dem Sinn werden heute viel mehr Anforderungen an die beiden Partner gestellt. Der Mann muss aus seiner traditionellen, patriarchalen, nur auf Beruf ausgerichteten Rolle heraustreten und die Frau tritt raus in die Berufswelt und muss Rollen wechseln. Durch die multifunktionalen Rollen, die beide dann haben, kann es natürlich Schwierigkeiten geben und ständig Krach. Wer macht jetzt was und ich muss immer und du machst nie. Und ich habe natürlich einige Familien gehabt, die so am Übergang waren, wo die Frau vom Mann eigentlich schon erwartet hat, dass er sich mehr beteiligt in der Familie und er hat das einfach nicht gemacht, weil er so aufgefressen war vom Beruf. Und dann von der Frau her ständig Klagen an den Mann, dass er nichts macht. Und da komme ich jetzt auf spezielle Verhaltensweise von der Frau sprechen. Ich erlebe immer wieder, dass Frauen, wenn sie etwas wollen von ihrem Partner, dass sie zuerst klagen. Und indem man klagt, du machst nie und warum machst du nicht, weiss ich was, überkommt man nichts, also man kommt nicht zum Ziel. Denn man tut ja von dem, wo man etwas will, dort tut man zuerst ein bisschen abmachen und nachher hofft man, der würde einem jetzt etwas geben. Und ja? Richtig, richtig. Mal, das ist ein wunderbares Beispiel, was da reinkommt. Also wenn die Frau ihrem Mann einen Auftrag gibt, du mach jetzt mal das, dann tut sie ihn behandeln, als ob sie die Mutter wäre, die im Kind etwas sagt. Und wie viele Frauen sagen, ich habe 3 Kinder und ich habe ein 4 und das ist mein Mann. Also viele Frauen rutschen in die Mutterrolle. Und das ist der Tod, das killt jegliche Liebe und das tut der Mann demütig. Und Frauen merken es oft nicht, dass sie das machen. Und indem natürlich die Frau in einem anderen Mann sagt und der dann sagt, oh, kannst du losblicken, dann geht es in der Männerhierarchie. Und in der Männerhierarchie ist man gewöhnt. Von der Arbeit her, und ja, das ist kein Problem, das kennt man. Das ist keine Demütigung. Jetzt, man kann nicht immer einen Mann reinholen. Und von dort her muss die Frau andere Redewendungen finden, wie sie ihrem Mann bittet, dass er das macht. Aber sie muss schaurig aufpassen, dass sie ihrem Ton nicht schon einen Nachschlag hat. Und viele, viele Frauen haben einen Nachschlag drin. Und das geht mit dem zusammen. Man denkt immer, wenn man nicht durchkommt für etwas, dann tut man ein bisschen Druck, ein bisschen Emotionen drin und dann geht es dann besser. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Ich sage an mich selbst zwischen den Perlen, sage ich, ich darf das ihrem Mann sagen, oder ich darf das ihrer Frau sagen, sie nicht. Denn als Partner ist man eigentlich auf der gleichen Ebene und da kann man nicht im anderen irgendetwas befehlen. Auch nicht mit Druck, es geht nicht. Man kann einen Wunsch äußern, man kann ein Bedürfnis anmelden und dann muss man warten, was passiert. Und wenn es nicht gerade befriedigt wird, kann man nicht auf den anderen losgehen. Denn ein Wunsch ist nicht ein Befehl und es darf nie ein Befehl sein. Macht das Sinn?
Ja.
Okay. Das können Sie sich alle merken für Ihre eigene Ehe. Da ist eine Frau.
Also, so funktioniert ja eigentlich, wenn man eigentlich also Geduld verliert als Frau.
Ja.
Einmal sagt, kannst du nicht bitte. Ich meine, ich glaube, jede Frau würde am Anfang sagen, kannst du nicht bitte das mal machen.
Lass Sie jetzt mal schnell zu, kannst du nicht bitte. Nicht können Sie weglassen. Das ist genau das. Man tut immer schon etwas Negatives drin. Und das nicht, so.
Du könntest bitte mir das mal so machen. Und es wird nicht so.
Da kommt es auf den Ton drauf an. C'est le ton qui fait la musique.
Mit den Jahren, jetzt haben wir es gesagt. Am Anfang fragt man sich mal, bitte, kommt nicht. Einmal, okay. Zweimal, lass auch noch
durchgehen. Irgendwann mal. Ich sehe, sie plädiert für etwas. Warte!
Im Laufe der Jahre, wenn
du dann einfach nicht
sagen,
du kannst
du bitte, sondern
du sagst,
wie machst
du das zwischen
den
Jetzt sind sie voll in der Mutterrolle.
Sie
wollen noch
nicht.
Ja, nein, halt, achten. Es wird gefährlich. Ich tue es, aber da wollte noch jemand etwas sagen, ja?
Wenn du
Hören Sie das, ihr Mann? Was sagen Sie dazu? Er geht gerade nach. Er hat gesagt, hoppla. Was würden Sie dazu sagen?
No way.
Eben? Hallo, hallo, hallo. Darf ich schnell etwas dazu sagen? Das ist ein Familienmodell, das geht schon, dass Männer Mütter suchen. Aber das ist immer ein Bumerang. Das ist ein Pferdefuß, das ist gefährlich. Es gibt solche Ehen, wo das bis ans Ende durchgeht, aber irgendwann ist, wenn man seine Frau nur als Mutter sieht, dann muss man eine Liebhaberin nehmen. Denn man will ja nicht mit der Mutter spielen. Ja, nein, das ist das Problem. Ehrlich. Jetzt. Ich möchte noch mal schnell zu Ihrem Beispiel zurück. Also, wenn Sie merken, es kann sein, Sie haben zuerst ganz freundlich gesagt, macht einfach nichts. Wenn Sie merken, das geht nicht, nicht einfach mehr auftrüllen, sondern dann muss man, wie sagt man, eine andere Strategie, ganz genau. Dann müssen Sie schauen, wo klemmt. Und dann müssen Sie in die Ursprungsfamilie zurückgehen und fragen, hast du die Heime jemandem helfen? Oder hat dir die Mutter alles gemacht? Und wenn er nie helfen musste, die Mutter hat alles gemacht, dann gehen Sie mit Ihrem Befehl oder mit Ihrem Bitt, gehen Sie gegen dieses Paradigma. Und dann müssen Sie zuerst das Paradigma miteinander diskutieren und verändern und erst dann können Sie wieder kommen mit der Bitt. Aber wenn Sie dann einfach weitermachen, dann laufen Sie einfach aus und am Schluss jagen Sie vom Haus aus. Und ich habe natürlich einige solche Frauen gehabt, die nicht durchgekommen sind bei ihrem Mann. Und was sagen sie am Schluss? Ich schicke ihn jetzt fort, quasi dann habe ich mehr Hilfe von ihm für die Kinder. Also völlig unlogisch. Sie klagen über den Mann, der nicht hilft und am Schluss jagen sie ihn zum Teufel. Ja, haben sie dann mehr Hilfe? Nein? Das Paradigma muss verändert werden. Der Kind hat vorher der Mann sich gemeldet. Vielleicht noch weniger. Also. Wir müssen langsam wieder ernst werden, da ist eine Frage.
Aber ich habe mal gehört, der Mensch, der so ist, kann man nicht ändern. Was ist jetzt mit dieser Veränderung, dass ein Mensch überhaupt durch den Prozess will und kann gehen? Oder?
Ich bin natürlich eine Veränderungsexpertin. Und wenn ich Pärchen habe und die gehen aufeinander los mit ihren beiden Lösungen und bekämpfen sich gegenseitig und keiner ändert sich und jeder ist frustriert, dann frage ich mich selbst, trauen Sie Ihrer Frau zu, dass sie sich verändern kann? Nein. Trauen Sie sich zu, dass sie sich verändern kann? Ja. Okay, dann fangen wir bei Ihnen an. Das Problem ist, in der Ehe, es ist natürlich immer einfacher, den anderen zu ändern, als sich selber zu ändern. Und wenn ich dann mit den Leuten arbeite, dann sagen sie, sie geben alles mehr auf. Ja, und der muss nie. Oder die muss nie. Und dann sage ich, ja, wenn ich mit ihnen rede, dann muss ich an ihnen arbeiten. Und grundsätzlich, und das ist auch wieder ein Prinzip drin, kann man nur sich selber ändern. Der andere kann man nie ändern. Und solange man die Haltung hat, ich will den verändern, geht man los mit Druck hinten dran und er wehrt sich. Man tut nur Widerstand erzeugen und ändert er sich überhaupt nicht. Und wenn man will, dass sich der andere ändert, dann muss man sich selber ändern und jetzt aus dem systemischen Gesetz heraus, wenn man sich verändert und in Kontakt bleibt mit dem anderen, verändert sich der auch. Aber während sie sich ändern, dürfen sie nicht überschielen, ob der erst jetzt auch irgendetwas macht, dann ist schon kaputt. Und je schwieriger der Veränderungsprozess ist, auch ich als Therapeutin, umso weniger darf ich wieder verändern. Also muss ich ganz ruhig sein, ganz bei mir bleiben, eine Möglichkeit aufzeigen und dann hoffen, dass sich es dann verändert. Und ich tue das nämlich so als Beispiel, mache ich so, das wäre jetzt mein Veränderung, nein, also mein Anliegen. Und ich sage, ich habe das und das Anliegen, das ist mir wichtig und ich lege es jetzt auf den Tisch. Und der andere kann es nehmen, wenn er parat ist. Aber wenn ich sie so füttere, so, nennen sie ländlich, fressen sie, dann wehren sie ab. Und das ist auch wieder eine grundlegende Regel, an die man sich halten muss. Aber je wichtiger einem etwas ist, dass sich das verändert, umso mehr tut man Emotionen mobilisieren und geht auf den anderen los. Und dann gibt es endlose Kämpfe und führt nie zum Ziel. Macht das so Sinn? Und ich gebe natürlich jedem Mensch das Recht, dass er sich verändern kann, bis zum Tod. Und man weiss ja heutzutage sogar, dass Hirn die Neurogenese, also immer wieder neue Hirnzellen produziert, auch wenn man alt ist, wo neue Sachen lernen. Also von dort her, ich könnte meine Therapie, also meinen Beruf nicht machen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass sich der Mensch verändern kann. Aber sicher stößt man manchmal auch an und es geht nicht vorwärts. Aber manchmal geht 20 Jahre lang nichts vorwärts und dann auf einmal geht etwas vorwärts. Als ich als Bärli hatte, die haben 20 Jahre lang gekämpft, dann hat die Frau gesagt, ich kann nicht mehr, ich ziehe aus, ich schaue jetzt für mich. Und dann hat der Mann gemerkt, dass er für sich selber kann schauen kann, die Angst ist weggegangen, dass er zugrund geht, wenn die Frau auszieht. Und dann, der hat das sehr schön gesagt, ich habe gesagt, ich habe einmal gemerkt, ich muss keine Erwartungshaltung mehr an meine Frau haben. Und ich muss auch nichts mehr erfüllen, ich darf einfach mich sein. Und jetzt haben sie die beste Beziehung. Man hat nie gedacht, dass das noch kommt. Aber es ist gekommen. Also, es gibt noch Hoffnung. Auch wenn es hoffnungslos aussieht. Ja?
Ich habe eine Frage. Und zwar, was halten Sie von dieser Aussage, dass durch die Emanzipation Konflikthäufigkeit in der Partnerschaft zunimmt?
Das stimmt wahrscheinlich bis zum gewissen Grad. Also, die Frau ist an sich sehr anpassungsfähig, das muss sie beim Kind. Ich denke, von Natur her bekommt sie das mit ihren Genen, also das ist eine spezielle Selektion. Und die Frau hat früher den Konflikt in der Ehe meistens gelöst mit Anpassung und Unterordnung. Macht sie heute nicht mehr, dann gibt es natürlich mehr Konflikte. Und in dem Sinn sagt man ja, wie gesagt, die Frauen haben jetzt ihre Emanzipation gemacht, jetzt kommen noch die Männer dran. Also die müssen sich an sich auch emanzipieren und die müssen lernen, mit starken Frauen umzugehen. Und es ist nicht immer einfach. Also ich sehe mich starke Frauen, die alle Mühe haben, einen Mann zu finden, weil viele Männer davor zurückschrecken. Und die klassische Heirat ja ist Arzt, Krankenschwester, CEO, Sekretärin. Also die Frau ist immer tiefer. Die Umkehr gibt es nicht so häufig, gibt es auch, aber seltener. Also von dort her müssen beide mehr lernen. Aber über den Konflikt, und da die erste These, dass man soll am Prozess bleiben, über den Konflikt lernt man natürlich auch immer. Und es ist sehr spannend. Mal. Es gibt immer Fragen dort hinten. Ein Mann dran. Mache ich jetzt nicht so einen Unterschied. Und richtig würde ich würde wahrscheinlich nie, ja, man kann sagen, richtig weg. Es geht darum, dem Mensch, der da ansteht, Platz zu machen, zu zeigen, wie er sich kann entwickeln. Und das wäre dann sein richtiger Weg. Also wir haben natürlich nie das Recht, den Menschen nach einem Model zu verändern, ist ganz klar. Also ich darf nicht eine Vorstellung haben, wie sich der muss verändern. Und wir dürfen vom Partner auch nicht die Vorstellung haben, wie der sich muss verändern. Aber wir können Raum schaffen, indem wir uns anders benennen, anders aneinander treten und dann verändert sich etwas und alles. Also im System verändert sich dann eigentlich immer alles. Also, ja, man hängt da zusammen. Ist das so beantwortet?
Ja.
Da eine Frage?
Und dann stellst du mir das Ding mit, ich habe dich gefragt, ich kann mir nicht vorstellen, dass
Also würde ich vielleicht Folgendes sagen, bei jeder Liebesbeziehung ist immer auch die Angst vor dem Liebesverlust. Also, ja, und wenn man Angst hat, wenn man unsicher ist als Individuum, dann tut man so Kontrollmechanismen laufen lassen. Wo bist du, was hast du gemacht? Man kontrolliert den anderen. Zum Heben, also zum die Verbindung herstellen. Wie? Absolut. Und das ist natürlich nicht gut. Jetzt mit den heutigen modernen Mitteln kann man das viel besser als früher. Früher haben wir 2 Wochen müssen warten auf einen Brief. Heutzutage kann man sich jederzeit immer gleich kontaktieren. So ist auch wieder eine Regel. Damit eine Beziehung ein langes Leben hat, müssen die beiden Partner sich genügend Luft lassen. Sonst verstecken sie sich gegenseitig und dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Beziehung kaputt geht. Also ich denke, das ist auch wieder eine Regel, man muss sich Platz lassen für die Individualität. Und wenn man sich zu fest aneinander klammert und kontrolliert, dann ist entweder der eine die Dominante, der andere muss sich unterordnen. Und dann wird der immer dominant ist, überfordert in der Überleistung und der andere verkümmert. Und dann gibt es auch wieder Krankheiten. Ja?
Gibt es ein Erfolgsrezept, um auch in einer langjährigen Beziehung die Leidenschaft aufrechtzuerhalten?
Gute Frage. Ich denke, man muss füreinander immer interessant bleiben. Und damit man interessant bleibt füreinander, muss man sich selber weiterentwickeln. Also, wenn Frauen, ich weiß jetzt halt aus der Frauenposition, der Mann, wenn sie haben, in dem sie kontrollieren, dann sind sie uninteressant. Hingegen, wenn sie selber eigene Sachen machen, sich selber weiterentwickeln, dann sind sie interessant. Und eigene Sachen machen heisst nicht unbedingt fremdgehen, man kann mit sich alleine etwas machen. Also man muss sich weiterentwickeln. Und von dort her immer wieder neu aufeinander zugehen. Es hilft wahrscheinlich auch, dass man ab und zu eigene Sachen macht, das machen heutzutage die Pärli. Dass sie immer Frauenabend und einen Mannenabend haben und dort nur mit Frauen verkehren oder einfach etwas ganz anderes machen und dass wir dann einander berichten. Also wenn die beiden Partner ein gutes Eigenleben haben und sich dort weiterentwickeln, dann bleibt es interessant. Und wenn eine langweilige Situation kommt, man muss natürlich auch immer wieder auf den anderen zugehen. Und im Zugehen entsteht dann wieder die Leidenschaft. Und viel streiten.
Ja,
also ich habe früher immer den Streit verhindern in meiner Ehe. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Franz De Waal, das heisst Die wilden Diplomaten. Und dort tun Schimpansen 15 Mal am Tag oder 10 Mal Konflikt miteinander austragen und in 20 Minuten wieder den Konflikt besänftigen. Und so habe ich mir gesagt, nicht den Konflikt verhindern, sondern den steht einen Weg, aber elegant wieder daraus rauskommen. Und aus jeder Auseinandersetzung lernt man wieder, man lernt auch sich kennen und man lernt den anderen kennen. Denn über den Konflikt geht man natürlich immer in Extremsituationen. Aber wenn es heiß wird, nicht der andere zusammenschlagen, sondern sich zurückziehen und schauen, was geht das bei mir ab und um was geht es mir eigentlich? Ist das ein bisschen beantwortet? Okay.
Das ist eine interessante These von der Frau Dawat, viel streiten. 5 Minuten Pause, wir können noch ein bisschen darüber nachdenken.
Fahren wir weiter. Ich möchte vielleicht kurz etwas sagen zu der Patchwork-Familie. Das heißt, welche Voraussetzungen zum Funktionieren einer Patchwork-Familie sind essentiell? Ich begleite einige Patchwork-Familien, manchmal im Entstehen und manchmal, wenn es schon existiert. Also, wenn es um Patchwork-Familie geht, weil geschieden wird oder der Vater oder Mutter gestorben ist und dann die Mutter oder der Vater eine neue Partnerin oder Partner reinholt, ist ganz wichtig, dass der ältere Teil, der mit den Kindern ist, wenn er den neuen Partner reinholt, dass er den vorstellt, den Kindern. Und da machen viele Eltern den Fehler, dass sie so heimlich einen Partner reinholen und irgendwann ist dann der da und das Kind wird verrückt auf den. Denn der gehört ja nicht dazu. Denn die Kinder haben noch keine Beziehung zu dem neuen Partner und lehnen dann den ab. Und dann ist ein Krieg zwischen dem neuen Partner und den Kindern. Und da tue ich den Leuten sagen, sie müssen offiziell vorstellen. Und nicht im Haus, sondern außer Hauses. Also man macht eine Einladung, man ladet den Partner zum Nacht ein, aber auswärts. Dann im Intimraum der Familie, das ist schon ein Eindringling. Von außen geht das und sagt zu den Kindern, ich möchte dir meinen neuen Partner vorstellen oder meine Partnerin. Man sollte vorher schon ein bisschen davon reden, damit sie nicht völlig überrascht sind. Und dann werden die zusammengeführt. Manchmal geht das sehr gut. Manchmal sind die halt dann so ein bisschen kritisch gegeneinander. Und dann muss der Vater oder die Mutter, also der ältere Teil, muss im Kind Zeit lassen. Ich hatte eine Familie, da ist die Mutter gestorben und der Vater ist dann tanzen gegangen. Und zweimal in der Woche. Und was hat der 13-jährige Bub gesagt? Der hat gesagt, wenn der so manchmal geht tanzen und etwas mit einer fremden Frau anfängt, dann bringe ich mich um. Ja, also er hat im Vater gedroht. Und dann haben wir da eine Sitzung gehabt mit dem Bub und dem Vater und dann habe ich gesagt, wie viel darf denn der Vater in den Ausgang gehen? Also wir haben quasi gekehrt, damit du dich noch sicher fühlst. Und dann hat er gesagt, einmal das geht. Und dann haben wir abgemacht, dass der Vater nur noch einmal geht. Der Vater hat das können akzeptieren. Und so ist dann die Stabilität der Familie wieder erhalten geblieben. Und die kommen jetzt nicht mehr. Ich nehme an, es geht. Aber es ist lustig. Also, der Bub hat sich dermaßen bedroht von einer neuen Person. Was da eben auch immer läuft, also das Kind, das ja trauert um die Mutter, der Vater hat auch trauert um seine Frau, das Kind empfindet die neue Partnerin als Disloyalität. Also wenn sie eine Beziehung herstellt zu der neuen Partnerin, hat das Gefühl, sie sei seiner Mutter nicht mehr loyal. Und das Kind ist verwandt mit der toten Mutter, der Partner, der Vater nicht. Und das Kind braucht ein bisschen länger, bis es eine neue Person ins Beziehungsfeld hineinlässt. Also es ist wichtig, wie man vorstellt. Jetzt teilpflegen dann gar keine Partnerschaft, damit das Kind nicht entbehren muss. Das ist auch nicht gut. Denn dann gibt es eine zu enge Bindung zwischen Eltern und Kind. Und schlussendlich, wenn die Kinder dann erwachsen werden, können sie sich nicht loslösen. Und so sage ich allen Kindern, an sich ist ja gut, wenn ihre Mutter oder ihr Vater wieder einen Partner hat, dann werden sie entlastet. Denn sonst müssen die Kinder in die Eltern, also in die Partnerrolle treten und das behindert wieder die eigene Entwicklung. Wenn man Patchwork-Familie hat, dann ist es oft so, wenn die Mutter nicht mehr zu Gang kommt mit ihrem Kind, dann hilft der Stiefvater das Kind erziehen. Und das akzeptiert das Kind nicht. Und da gebe ich die Regeln raus, nur der liebliche ältere Teil darf wichtige Entscheidungen treffen. Der Angeheiratete, also der Fremde, der Stiefvater oder die Stiefmutter, darf das nicht. Denn das Kind akzeptiert das nicht. Aber der Stiefvater oder die Stiefmutter sind natürlich nicht Statisten. Die dürfen sich mit dem Kind auseinandersetzen, aber auf einer mehr Erwachsenenebene. Also mich stört es, wenn das so läuft, oder in diesem Haus hätte ich gerne die Regelung, aber nicht, du musst und du solltest. Sie dürfen keine Befehle geben. Es gibt Ausnahmen, wo das trotzdem geht. Wenn Kinder ganz klein sind, dann gewöhnen sie sich natürlich an und akzeptieren dann den Stiefvater oder die Stiefmutter als eine ältere Figur. Aber sobald sie über 10 sind, muss man aufpassen, dass man da nicht Fehler macht. Und wenn der Stiefvater sich einmischt in Streitigkeiten und dann das Kind disziplinieren will, à la Patriarch, dann wehrt sich natürlich das Kind, dann wird der Stiefvater ein bisschen aggressiv und schlussendlich sagt die Mutter, du kannst es nicht und du ihn wieder disqualifizieren. Und dann haben sie immer Krach miteinander. Und das bringt es nicht. Und indem man sich an solche Regeln hält, laufen Patchwork-Familien besser. Und wichtig ist auch immer, dass das liebliche Kind mit dem lieblichen Vater oder Mutter auch wieder Zeit alleine haben. Also dass nicht immer die neue Partnerin oder der neue Partner drin ist. Also das Kind fühlt sich ausgebotet, wenn der immer seine Partnerin mitbringt. Es fühlt sich auf zweite Gleis gestellt. Und das ist nicht gut. Kann man das nachvollziehen? Mal? Also, sind da gerade noch Fragen dazu? Oder Ergänzungen? Ja? Ja, klar. Wenn eine Mutter oder Vater weggestorben ist, dann ist der oder die weg. Und dann redet die nicht mehr drin. Und man kann die dann auch ein bisschen verherrlichen. Oder, ja. Wenn ein Vater oder Mutter noch da ist, dann können die natürlich immer drin funktionieren. Und dann gibt es komplizierte Auseinandersetzungen zwischen Vater, Stiefvater, Mutter, Stiefmutter etc. etc. Das Gleiche ist, wenn Kinder in Heim kommen oder Pflegefamilien, dann gibt es immer eine Dynamik zwischen der Pflegemutter und zwischen der lieblichen Mutter, die sich auch wieder auf das Kind abwälzt. Und da muss man dann gut schauen, dass die Pflegemutter sich nicht benimmt, als ob sie die liebliche Mutter wäre. Und man sagt da, das hat mich vorher aber gefragt wegen Hellinger, da sagt der Hellinger, man ist nie Ersatzmutter, man ist Mutter-Stellvertreterin oder Vater-Stellvertreter. Also der Unterschied zwischen Ersatz und Stellvertreter. Und die Pflegemütter oder Stiefmütter oder Väter, die müssen in sich das Bild tragen, ich bin Stellvertreter, aber ich bin nicht Ersatz und ich bin nicht Lieblicher. Und man sagt sogar bei Adoptivkindern, wo sie nicht wissen, wer ihre Eltern sind, man muss eine Art Platz einrichten für die lieblichen Erzeuger. Man darf die nicht einfach verdrängen. Schwierig wird das heutzutage, wenn das Kind ein Retortenbaby ist, also von der Samenbank, dann weiß man nicht recht, wo man da den Platz einrichten. Das ist noch schwierig. Und ich weiß nicht genau, da hat man noch nicht so viel Erfahrung, wie man das dem Kind dann erklärt. Und vielleicht hat es dann sogar manchmal keinen Sinn, wenn man es erklärt. Aber ich habe mal einen 14-jährigen Bub gehabt, der hat im Biologieunterricht Blutgruppe gemacht und ist dann seine Eltern gefragt, was hast du für eine Blutgruppe? Und dann findet er raus, ups, das geht ja nicht. Und dann ist er natürlich gefragt. Und dann hat es geheißen, jawohl, du bist nicht das Kind von dem Mann, du bist ein Retortenbaby, also ja, von der Samenbank. Das hat eine riesige Krise bei dem ausgelöst, er hat ins Heim müssen, er war völlig verwirrt gewesen, ein bisschen in die Drogenszene gekommen. Ich habe ihn dann dort eine Zeit lang begleitet, er ist ins Heim gekommen und hat dann aber einen Abschluss gemacht. Aber das ist eine unheimliche Identitätsverwirrung, ist da passiert. Ja? Ist noch schwierig, also ich sage, nicht gerade in der ganz Kleinkindphase, denn dann müssen sie immer eine doppelte Bindung machen. Also das ist jetzt meine Mutter und dann ist noch irgendwo eine andere Mutter. Und das können sie noch gar nicht recht erfassen. Sie können ja noch nicht so eine doppelte Buchführung machen. Und von dort her wird, und man tut das Bindungsverhalten eher schädigen, würde ich sagen. Ich würde sagen, bevor sie zur Schule gehen, nicht erst in der Pubertät, und nicht gerade schon mit zwei. Also in der Latenzphase. Am Anfang von der Schule. Und dann muss man sich überlegen, wie mache ich es? Wie erkläre ich das? Und viele Eltern wollen es sagen, und dann geht es nicht und geht nicht. Und auf einmal sind sie in der Pubertät und dann rutscht es irgendwie raus. Und das ist dann ungefähr das Schlimmste. Also das verwirrt die dann fürchterlich. Und ja, dort gibt es auch Selbstmord und so Sachen. Ja? Welche Frage wollen wir dran nehmen? Oder ist gerade sonst noch eine Frage zu diesen Sachen? Alles still und stumm. Dann gehen wir weiter.
Wirtschaft.
Jawohl.
Ja. Das ist ein Thema.
Genau. Es wird auch gesagt, wie weit beeinflusst die Wirtschaft unsere Kernfamilie? Aus meiner Sicht ist das ein riesiges Problem. Die Wirtschaft mit der Globalwirtschaft ist heutzutage in so einem starken Wettkampf, dass die verschiedenen Firmen unheimlich miteinander wettkämpfen. Und dann die Angestellten miteinander müssen wettkämpfen. Es gibt dann zum Teil ein Klima von Angst, Stress etc. Und da leidet häufig die Familie darunter. Jetzt gibt es Leute, also so Sozialarbeiter, vielleicht sie auch im Pflegeberuf, die haben eine Ideologie, wo sie sagen, ich schaffe nur 8%, also Teilzeit, und wir teilen uns das Kinder aufziehen. Also wir investieren auch in die Familie. Aber wenn man Manager, Bankangestellte, Ärzte, gehören auch dazu, hat und die arbeiten Tag und Nacht, dann bleibt einfach nicht mehr viel Energie für die Familie. Und ich habe zum Teil schon Ärzte müssen helfen, dass sie gekämpft haben an ihrem Arbeitsplatz, dass sie zur Freizeit gekommen sind, wo sie sich der Familie können widmen können. Also es passiert nicht von selten. Ich denke, wir müssen uns alle wehren, wenn wir eine Familie wollen, müssen wir uns wehren für die Zeit. Und Familienzeit ist genauso wichtig, wird in die Agenda eingetragen, wie irgendein Meeting oder eine Sitzung oder eine Ausbildung. Aber ich denke, die Gefahr ist da, dass die Familie immer wieder zugedeckt wird von diesen Bedürfnissen von außen dran, von der Arbeitswelt, und dass das immer wichtiger ist. Und ich weiss nicht, wie sie es handhaben, aber ich denke, da muss man dafür kämpfen. Die Wirtschaft selber hat es noch nicht eingesehen, dass man da etwas machen sollte. Zum Teil gibt es schon in den Firmen Krippen und so Sachen. Ich habe vor Jahren mal erlebt in Athen an einer Tagung über Familientherapie. Und da hat das Geschäft gesagt, also vom Geschäft her haben sie gesagt, wir schauen immer, dass es unseren Familien unseren Angestellten gut geht. Und wenn Familienprobleme da sind, dann tun wir denen sogar Familientherapie anbieten. Ich habe ein paar Jahre später gefragt, ob das immer noch läuft. Dann hat sie gesagt, oh, das ist schon lange vorbei. Also, ist wieder aufgegeben worden. Wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Wenn es einem in der Familie schlecht geht, macht man oft auch mehr Fehler im Geschäft. Wenn es einem im Geschäft schlecht geht, ist man kein so guter Familienvater mehr. Oder Mutter. Also, Geschäft und Familie tun sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Und der Stress geht vom einen Ort in den anderen über. Und an sich hat man natürlich bessere Arbeiter, Mitarbeiter, wenn man glückliche Familienväter und glückliche Familienmütter hat. Aber das ist Theorie, in der Praxis ist es manchmal schwierig zu umsetzen. Wer hat die Frage gestellt von der WIFA? Ja? Haben Sie noch eine zusätzliche Frage dazu? Ist das okay beantwortet?
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Du hast gesagt, man muss sich wehren quasi. Als Arbeitnehmer muss man sich wehren, dafür einsetzen, dass man Freizeit für die Familie hat. Meistens fühlt man sich ja ohnmächtig Geschäft gegenüber, weil man in einem Untertanenverhältnis ist. Was kannst du dazu sagen? Wie soll man sich wehren?
Also, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Arbeitgeber, wie der das mit einem macht, dann darf man sicher nicht dem sagen, das ist falsch und sie setzt es. Also nicht so, wie es die Frau als Mutter im Mann gegenüber macht. Also man muss immer wissen, dass man unten an der Hierarchie ist. Aber man darf anstehen und für die Werte eintreten. Und ich zitiere dann nämlich den Luther. Also, als der Luther sich getrennt hat von der katholischen Kirche, hat er gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Also, man darf sagen, ich weiß, das Geschäft braucht so viel, aber meine Familie, meine Kinder, meine Frau ist mir genauso viel wert. Und ich kann nicht anders. Ich muss mich für die einsetzen und es geht gegen meine Ethik, wenn ich jetzt hier einfach mache. Also, dass man für seine Werte eintritt. Und das wäre wieder das Argument auf den Tisch legen und dann kann man schauen, was der andere damit macht. Also, sehr überzeugt für seine Familienwerte eintreten und dann kommt der andere ein bisschen unter Druck. Und dann muss man überlegen. Und darum sage ich, hier stehe ich, also das ist ein Glaubenskonflikt. Also, wem gehorche ich jetzt, im Geschäft oder der Familie? Und wenn man für seine Familie eintritt und sagt, es ist mir so wichtig, ich kann mir sündig vor, wenn ich jetzt da die vernachlässigen würde, meine Kinder sind jetzt noch so klein oder was auch immer, dann wäre ich das schon ein bisschen auf der anderen Seite. Und wenn ich Leute so begleitet habe, ihnen den Rücken gestärkt habe, haben sie sich auch gegen Professoren und alles Mögliche können durchsetzen.
Weil
wir
selber
eine
Überzeugung haben.
Genau, genau. Aber die Überzeugung muss tief sein und die muss man zur Darstellung bringen. Ja? Das ist immer die Angst, die die Leute haben. Dass sie dann entlassen werden und dass sie dann kein Geld mehr haben. Also ja, man kann ja zur Arbeitslosenkasse gehen, aber man bekommt weniger. Wenn man gekündigt wird, wird einem Grabfeld. Wenn man selber kündigt, dann hat man eine Auszeit. Ich bin mit Leuten damals an diesem Punkt und dann sage ich, wenn sie so fest gegen sich vorgehen, mehr, dann ist das nicht die rechte Stelle für sie. Also, ja, ich gehe auf das Risiko ein. Klar, schlussendlich muss dann der selber entscheiden. Aber ich habe Leute begleitet und häufig wird man weniger entlassen, als man denkt. Und die arbeiten natürlich alle mit der Angst, also wenn sie nicht fahren, können sie gehen. Aber es fällt den Obrigen gar nicht so leicht, einfach zu entlassen. Und wenn ein Chef muss entlassen, dann geht es immer im Personalchef, dann das ist eine unangenehme Sache, jemanden entlassen. Das ist gar nicht so einfach. Also von dort her würde ich sagen, Risiko eingehen. Aber klar, man muss immer abschätzen. Dann, wenn man sich selber verleugnet und seine Werte verleugnet, nur damit man die Arbeitsstelle behaltet, irgendeinmal läuft man in ein Burnout rein, in eine Krankheit und dann ist sowieso nicht mehr. Und da sage ich natürlich, vorher die Struktur verändern, bevor man flach liegt. Ist das eine Antwort darauf? Sie haben vorher eine Okay, wunderbar.
Wie repräsentativ ist Ihre Klientel? Ich nehme an, zu Ihnen kommen eher sozial besser gestellte Familien und nicht sozial schwächere.
Nein, nein.
Wahrscheinlich nicht so den Druck gegenüber dem Arbeitgeber aufbauen.
Nein, nein, das stimmt nicht. Ich habe sehr eine durchmischte Klientel und ich habe ja, 20 Jahre in der Sozialpsychiatrie geschafft. Da haben wir die Ärmsten gehabt, also der SPD, der Sozialpsychiatrische Dienst, hat alle schwierige Klientel gehabt. Ich habe viele von denen mitgenommen. Ich ziehe die auch immer noch an. Ich habe ein sehr durchmischtes Publikum. Ja. Ich habe auch bessere, aber wahrscheinlich sogar mehr andere. Ja. Und ich muss es immer abschätzen. Und schlussendlich muss natürlich die Person selber entscheiden. Aber ich sehe einfach, wenn man gegen sich entscheidet und gegen seine Ethik, versündigt man sich gegen sich selber, man macht sich kaputt. Und das bezahlt sich auf die Länge einfach nicht aus. Man versklavt sich. Die Tendenz ist da, dass die Leute sich versklaven lassen und dass die Firmen einen wollen versklaven. Aber da bin ich natürlich sehr für den Freiheitskampf. Mal, der Tind war eine Frage. Oder hat sich die erübrigt? Ja? Nicht? Ist gut. Wenn wir eine neue Frage dran nehmen, Meli?
Ich habe hier eine These gesehen, heutzutage wird viel zu früh aufgegeben, was häufig zu Scheidungen führt. Also ist man nicht mehr so durchhaltewillig, wie früher das scheinbar ist.
Mhm. Ich denke, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also wir haben es ja davon gehabt, Individuum, Kollektiv, Selbstverwirklichung. Und heute hat schon jeder das Anrecht auf Selbstverwirklichung. Wir leben ein bisschen in einer Instant-Gesellschaft, das heisst, alles muss schnell passieren. Und wenn es nicht geht, dann rührt man es weg und nimmt etwas Neues. Das passiert schon auch auf der Beziehungsebene. Aber wenn man das macht, wird es oft immer schlechter. Also wenn man es schnell aufgeht und nicht lernt an einer Beziehung, dann ist gar nicht sicher, dass wir nachher etwas Besseres haben. Und von dort her gehöre ich wahrscheinlich Kinder zu den Leuten, ja, ich habe auch eine langjährige Ehe, aber gehöre ich Kinder zu den Leuten, dass man probieren sollte, schauen, was läuft dann nicht. Und ich sage auch, man darf eigentlich sich nicht trennen, bevor man nicht ein bisschen weiss, um was es eigentlich geht. Im Chirurgischen sagt man, man trennt nicht im, nein, man schneidet nicht im entzündeten Gebiet, dass dann alles erhitzt ist, Man muss zuerst beruhigen und erst dann darf man schneiden. Und so sage ich es auch bei einem Beziehungskonflikt. Wenn man in einen Konflikt hineinkommt und den Konflikt löst durch den Vorlaufen, durch einfach scheiden, trennen und denkt, dann hat man es los, dann hat man es eben nicht los. Also sein Teil vom Problem nimmt man ja genau mit. Und wenn dann so Leute zu mir kommen, schon 4 Ehen hinter sich, schaue ich natürlich immer, wegen was haben sie den gewählt und wegen was haben sie sich getrennt. Und was ist immer der Grund gewesen und was haben sie gelernt daraus. Und dann probiere ich die Leute dazu anzuhalten, dass sie ihre Muster erkennen und die Muster vielleicht ein bisschen verändern. Ja? Also man sagt das oft, die Tochter kann es besser mit dem Vater und der Sohn kann es besser mit der Mutter. Das muss nicht unbedingt so sein, aber das wird oft gesagt. Tochter und Vater ist keine Bedrohung. Also so Vater und Sohn, da wird der Sohn mal grösser und der Sohn kann eine Bedrohung für den Vater sein. In dem Sinn, dass er ist auch ein Mann, er kann gescheiter sein, er kann schlagfertiger sein. Er kann rivalisieren mit dem Vater. Und die Tochter rivalisiert meistens nicht mit dem Vater. Es sei denn, sie ist eine sehr aufmüpfige, aber dann läuft sie hinter der Bus. Das ist eins, warum man das sagt, Tochter mit Vater, Sohn mit Mutter. Der Sohn ist bei der Mutter der kleine Prinz, der schon früh in eine Mannenrolle hineinkommt und gleichzeitig aber auch gehätschelt wird. Also man sagt ja, der Macho ist eigentlich der verwöhnte Muttersohn. Das ist gar nicht so männlich. Er ist eigentlich verwöhnt und kann sich aufblustern, aber ist immer auf Dienstleistung angewiesen. Und wenn man schaut, also die Italienerfamilie hat vielleicht da drunter, ich hoffe, ich trete niemandem schnell, erlebt man, der Sohn wird verwöhnt als der kleine Prinz, der muss nichts machen, die Mädchen müssen helfen und alles Mögliche machen. Und das ist natürlich eine schöne Rolle. Aber das ist keine gefährliche Rolle. Aber es ist nicht unbedingt eine gesunde Rolle. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Mutter und Tochter sind auch Konkurrentinnen, denn die Tochter wird ja dann mal Frau. Vielleicht ist die Tochter hübscher als die Mutter, vielleicht auch intelligenter, vielleicht weiterkommt. Und dann stört sie das. Und dann tut sie rivalisieren. Also es gibt schon Mütter, die mit ihren Töchtern rivalisieren. Es gibt aber auch andere, dass Mütter alles ins Kind reinstopfen und du musst dann mehr als ich und alle meine Wünsche, die ich nicht verwirklichen durfte, musst du. Und dann macht sich das Kind natürlich auch kaputt. Das geht auch nicht. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Man kann im Vater ähnlicher sein. Also wissen Sie, von den Genen, vom Temperament her, verbundener. Und dann geht man lieber mit dem. Und dann ist es gleich, welches Geschlecht das ist. Man fühlt sich im Vater ähnlicher. Also es kann beides. Und dann kann man schauen, was ist jetzt da gerade in Aktion. Ich nehme es hier auf und Sie können es dann ablassen auf meiner Homepage. Ja? Ist das gut? Okay. Also, da eine war eine Frage. Ja? So ist es.
Mehr aneinander stoßen und man sich dann mehr zum Vater oder zum Mutter halt Es
gibt beides, dass man genau der andere Welt, die anders ist, weil das mehr beruhigt. Also wenn man ein Hitzkopf ist und Mutter auch, dann wählt man ihn, der ruhige Vater, bei dem fühlt man sich dann wohl. Aber es kann umgekehrt sein, dass man sich, wenn man selber ruhig ist und der Vater auch ruhig, dass man lieber mit dem geht, weil es einem dort besser passt, jetzt als Tochter. Also es können beide wählen. Es können gleichwertige Arten in der Art sein oder Gegensatz, komplementär. Jetzt, Sie sagen, die Eltern wollen eigentlich immer das Beste für Kinder und sie wollen, dass die Kinder weiterkommen. Das stimmt, das wollen sie bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn das Kind dann nicht das macht, was sie sich vorstellen, was das Beste wäre, dann gibt es wieder Probleme. Und dann gibt es Konflikte. Und das kommt dann auch immer darauf an, was für eine Person der Vater oder die Mutter ist, welche Strategie das sie wählen. Und es gibt kein Gesetz oder keine Regel, die für alle Familien stimmt. Das muss man dann immer wieder in Detail anschauen. Letztens hat mir mal ein Junge gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das hat ein Teenager gesagt. Also wenn sie sagen, die Eltern wollen immer das Beste, aber das Beste ist eben nämlich nicht das Beste. Und wenn dann die Eltern natürlich etwas wollen, wo das Kind nicht kann oder wo ihnen nicht entspricht, dann wollen sie es motivieren mit, du bringst nie zu etwas, also negativ Motivation, und dann geht alles schief. Heute Morgen hatte ich gerade so jemanden gehabt, und bei der ist dann alles schief gegangen. Und beide Eltern hätten wahrscheinlich gern mehr gehabt und haben ihre Tochter eher kaputt gemacht. Mit dieser negativen Motivation. Ist so ein bisschen beantwortet?
Ja. Man kennt sich, man ist eine Frau, und also so
du
jetzt
ja,
ja.
Zum anderen Geschlecht, weil man dort mehr kennenlernen kann.
Also kann man das auch mehrheitlich so sehen, weil bei den meisten, also jetzt auch vom Hören her,
ja. Ich denke, es kommt auf das Alter drauf an. Und dann, da sind so viele Faktoren drin, dass man es nicht allgemein sagen kann. Und dann auf die Art und Weise. Also, wenn der eine ältere Teil sehr unruhig ist, überhaupt keine, also Sicherheit ist auch eine Wahl, und gar keine Sicherheit bietet, dann wollen sie lieber zum anderen. Also ich hatte mal eine Familie, da hat die Mutter gar keine Sicherheit geboten und der Vater hat das. Und sie wären eigentlich lieber zum Vater, aber sie haben nicht dürfen, weil sie noch so klein waren und ja, zur Mutter haben müssen. Ja?
Eben, wir reden immer vom einen oder anderen Elternteil, wo das Kind auslässt, als wir in die Tochter kommen. Und wenn man einen Elternteil fehlt?
Indem er gestorben ist?
Ja, oder geschieden und wo nicht von den Kindern wissen, was
ja. Also das wäre jetzt eine ältere Familie. Wenn man eine ältere Familie hat, und es gibt natürlich mehr alleinerziehende Mütter, es gibt auch alleinerziehende Väter, aber mehr alleinerziehende Mütter, wenn man die Situation hat von der alleinerziehenden Mutter, dann fehlt der männliche Teil. Und dann sage ich dort immer, sie sollen Göttis wenn ich richtig sage, Stellvertreter, Vaterfiguren reinholen. Das kann ein Lehrer sein, das kann ein Bruder sein von der Mutter. Einfach im näheren Beziehungsumfeld sollen sie männliche Figuren reinholen, damit die Buben auch eine Identifikationsfigur haben. Und auch für die Mädchen ist es gut. Denn sonst wird es einseitig. Umgekehrt natürlich, wenn sie beim Vater aufwachsen, müssen wir dann weibliche Inhalte. Jetzt, der Vater hat dann oft eine Freundin, und wenn das gut läuft, dann ist dann eine Stiefmutter da. Und Teilkinder kommen dann ganz gut aus mir. Aber wenn niemand da ist, dann müssen wir auch Gottinnen reinholen. Da könnte man vielleicht gerade noch anschliessen an gleichgeschlechtliche. Ja. Gibt es Vor- und Nach- oder Nachteile für Kinder, welche in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwachsen? Das ist sicher nicht Norm, dass Kinder in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt aufwachsen. Ich habe aus Amerika ein Beispiel, ich habe das nicht selber gehabt, aber eine amerikanische Therapeutin hat mir davon erzählt. Da haben zwei lesbische Frauen Kinder gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Konstellation, aus je Beziehungen ja, mit einem Mann von vorher. Und dort war ein Mädchen darunter. Und es hat so viele Frauen im Haushalt gehabt, also die zwei Frauen und dann glaube ich noch zwei Mädchen, vielleicht noch ein Bub, weiß ich nicht mehr genau. Und das Mädchen hat gesagt, ich bin ein Bub. Und das Mädchen hat sein Geschlecht verneint, verleugnet und hat eine Umwandlung machen. Es ist unglaublich. Er hat immer Bubenkleider angelegt. Und es war eine riesige Geschichte, was macht man mit dem Mädchen? Lässt man dem seinen Willen? Warum macht das das? Ist das gesund? Darf man das zulassen? Muss man da dem Unterstützung geben? Und so weiter. Ich habe das nur mal an einer Tagung gehört und es gibt eine Arbeit darüber, die hat sie mir dann geschickt. Die sind ganz davon ausgegangen, man muss dem Kind den Willen geben und vielleicht sogar Geschlechtsumwandlung machen. Ich habe Mühe, wenn die Chirurgen dann dahinter gehen. Solange es im kindlichen Spiel ist und das halt einfach Bubenkleider anlegt. Und sie hat immer gesagt, ich bin ein Bub. Und hat darum nicht können ins Turnen gehen oder in die Dusche, weil man dann ja gesehen hat, dass es kein Bub war. Und wie ich mir das erkläre, ich denke, da war einfach zu viel Weiblichkeit rum gewesen und das Mädchen hat probiert, Männlichkeit reinzubringen. Hat die männliche Rolle übernommen. Das sieht man immer wieder in Familien, dass ein Bub eine Mädchenrolle übernehmen kann und ein Mädchen eine Bubenrolle innerhalb des Familiensystems, wenn das hilfreich ist. Bei tieferen biologischen Wesen wie Fisch, da gibt es das. Wenn es zu viele Weibchen hat, werden um einiges die umgewandelt in Männchen und umgekehrt. Also die können ohne weiteres ihr Geschlecht ändern, je nach Bedarf. Wir können das nicht so gut. Und wenn die Chirurgen mithelfen, habe ich ihnen Bedenken. Aber ich denke, gleichgeschlechtliche Eltern können schon eine Schwierigkeit sein. Muss nicht sein. Auch dort würde ich wieder sagen, die müssen unbedingt männliche Figuren reinbringen. Sonst ist es nicht gut, sonst ist es zu einseitig. Sind da? Ja? Nein,
sag noch. Wir kommen langsam zum Schluss und ich werde ganz zum Schluss noch kurz so eine Erkenntnissicherung einbauen, also was haben Sie gelernt, was nehmen Sie mit. Und darum vorher die Aufforderung, letzte Frage, Frau Damat. Also was haben Sie jetzt für Fragen, dass wir gleich noch können, die Erkenntnissicherung?
Wer hat eine Frage? Da.
Gibt es das dann nicht oder eher weniger, dass man dann aus dem Problem lernt und es dann eben genau anders macht?
Doch, also das gibt es häufig. Also ich frage die Eltern immer, wie sind sie erzogen worden? Sehr streng autoritär, also das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und was haben sie dann gemacht? Genau das Gegenteil. Also häufig macht man so wie die Kehrseite von der Medaille. Jetzt oft geht man dann darüber aus. Also man macht schwarz-weiß. Also es ist nicht gut, wenn man ganz dagegen vorgeht, dann tut man oft überkorrigieren. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man etwas mitbekommt, man sieht das Problem. Also je besser man es erkennt, was es war, je bewusster man einen Teil davon übernimmt und dann umgestaltet, umso problemloser geht es weiter. Aber häufig merken wir gar nicht, was wir mitgenommen haben. Wir gehen sie einfach weiter. Und erst wenn es Probleme gibt, merken wir, wie wir eigentlich funktionieren. Und darum habe ich ja da vorhin gesagt, das Paradigma müssen wir ändern. Also wenn der Mann nicht gewöhnt war, im Haushalt zu helfen als Bub, als Prinz, könnte ich jetzt sagen. Dann hat es keinen Sinn, wenn sie ihm befehlen. Er versteht das einfach nicht. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere Prägung, also wie wir erzogen worden sind, was für Ethik das wir mitgenommen haben, dass wir das uns dem ein bisschen bewusst werden. Und wenn wir uns dem bewusst sind und dann vergleichen, wie es beim anderen ist, dann können wir auch eher etwas ändern. Aber wir können nie ganz weg von dem, was wir gelernt haben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so dem steht. Aber es kann sicher auch aufgelöst werden. Ich habe natürlich nur die Fälle, die es nicht aufgelöst wurden. Die kommen zu mir, die anderen kommen nicht. Sie schauen zu einer Stunde.
Also, ich bin ein Scheidungskind. Und meine Familie sind relativ schwierig geschieden. Und ich habe auch die Einstellung von Lebenshaftschnittpartner. Und mein letzter Freund, der kommt aus einer ganz anderen, also wirklich Familie, der kennt den Hund, Hund und blablabla. Der hat schlussendlich an mich einen Singsex angenommen, dass ich doch am, sagen wir, die ewige Liebe und wirklich an eine stabile Konstellation glaubte und auch noch eine von mir sozusagen Lebensabschnittpartner-Ansicht übernommen hat.
Das ist noch lustig. Also man lernt sicher voneinander und man kann, ja, bis sie das gemacht haben, voneinander Sachen übernehmen. Durch das, dass sie das angenommen haben, hat er können das andere mal anschauen.
Aber er hat mir ja seine Sicht wieder kaputt gemacht, wenn er selber nicht mehr glaubt.
Lassen Sie sich nicht kaputt machen. Lassen Sie sich nicht kaputt machen. Sie müssen sich mit ihm anpassen. Vielleicht durch das, dass sie stabiler, also eine stabilere Ansicht übernommen haben, hat er auf einmal die Möglichkeit gehabt, als andere anzuschauen. Und man redet ja dann häufig auch von, die Frau ist, nein, der Mann ist polygam und die Frau ist treu, was heute auch nicht mehr stimmt. Aber von der Natur her haben wir Frauen schon in der Tendenz eine stabile Beziehung, denn das ist besser für Kinder aufziehen. Ständig wechseln, wenn man Kinder will, wird ein bisschen schwierig. Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern. Sie haben etwas gelernt, sie haben das andere auch gesehen, sie haben auch Nachteile gesehen vom anderen und von dort her müssen sie sich nicht wieder im Freund anpassen. Ist das okay? Mal, da ist noch eine Frage.
Sie haben vorher gesagt, Frauen sollen aufpassen, dass sie nicht auf Angriff gehen. Und bei einer anderen Frage haben Sie geantwortet, man soll häufig kippeln miteinander. Also ich kann beides nachvollziehen, aber wo ziehen Sie die feinen Grenzen?
Ich mache einen Unterschied zwischen Auseinandersetzung und sich gegenseitig bekämpfen. Sich gegenseitig bekämpfen ist, dass man den anderen abmacht, um sich zu positionieren. Auseinandersetzung ist, die eigene Position einnehmen, auch wenn es dem anderen nicht so passt. Also mit der Energie bei sich bleiben, eine klare Position beziehen und schauen, was passiert. Aber nicht den anderen abhacken, damit man mehr wacht. Seht man so der Unterschied? Auseinandersetzung und nicht Machtkampf. Machtkampf bringt in der Regel nichts. Mal? Genau.
Hi. Ich möchte Sie fragen, erinnern Sie sich kurz zurück, heute Morgen haben wir Begriffe definiert, Organisation, Gruppe, Gesellschaft, Familie. Dann haben wir uns um Familie vertieft. So Fragen, Familienformen und haben zum Schluss mit der Frau Dawat einen Crashkurs über Familientherapie bei sich selber vielleicht so etwas erfahren. Was nehmen Sie mit? Könnten wir ein paar Votings hören, so was haben Sie gelernt, was nehmen Sie mit? Herr Allerbach.
Jede Familie ist anders.
Ja. Kann man sagen, jede Familie ist anders. Das freut mich sehr in der heutigen Zeit, wo man immer normieren will. Und ich bin absolut dagegen.
Also wenn ich etwas verändern muss, muss ich selber anfangen.
Richtig. Kann ich hundertprozentig unterschreiben. Nie den Partner verändern, sondern sich selber verändern. Und in Beziehung macht er dann auch eine Wandlung durch. Auch wenn Sie mit dem Kind stecken bleiben, müssen Sie schauen, was könnte ich anders machen. Denn mehr vom Gleichen führt nicht eher zum Ziel. Das gilt auch dort. Am Arbeitsplatz desgleichen. Noch eine weitere These, die rausgekommen ist. Erkenntnis. Da. Stimmt. Heutzutage, rein so medizintechnisch, könnte man aus Frauen Kinder produzieren. Also Technik hat da schon viel, aber da würde ich sagen, nein, das ist nicht gut. Kinder brauchen männliche und weibliche Vorbilder und es ist keine besser, es sind einfach beide anders. Und genau die Andersartigkeit macht sie auch spannend.
Jetzt schliessen wir hier ab. Merci vielmals.